Das Knie, es ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers. Es ermöglicht uns zu gehen, zu sitzen und auch zu springen. Und so ein Knie, es muss jeden Tag enorme Belastungen aushalten. Zum Beispiel, wenn man rennt oder auch hier die Treppen steigt. Kurzfristig kann das Knie eines Erwachsenen sogar bis zu 1,5 Tonnen Gewicht tragen. Das ist etwa das Gewicht eines großen Autos. So stark muss ein Knie sein. Nun, bei dem Knie gibt es im menschlichen Körper eine Besonderheit. Direkt auf der Sehne, die den Oberschenkelmuskel mit dem Schienbein verbindet, diese Sehne, die uns hilft, unser Bein zu bewegen, genau auf dieser Sehne, da ist ein weiterer Knochen verwachsen. Ein Knochen, der sitzt direkt auf der Sehne und ist mit dieser Sehne verwachsen, die Kniescheibe. Dieser kleine herzförmige Knochen, er schützt das Kniegelenk vor zu großem Druck, wie so ein Schild, aber es sorgt auch dafür, dass das Gelenk viel stärker ist durch eine Hebelwirkung. Ja, wir kennen das, wenn es ist viel leichter, jemanden mit einer Wippe hochzudrücken, als einfach nur mit den eigenen Armen irgendwie in die Luft zu heben. Das heißt, dieser kleine Knochen auf der Kniescheibe, auf dem Kniegelenk, über dem Kniegelenk, er schützt und er macht das Knie erst stark. Wichtig ist aber, dass die Kniescheibe immer mittig über dem Gelenk sitzt. Und darum bewegt sich die Kniescheibe bei der Bewegung auf dieser Sehne mit, mehrere Zentimeter. Wenn die Sehne gestreckt wird, dann bewegt sich die Kniescheibe mit, sodass sie immer genau im Zentrum vor dem Kniegelenk sitzt. Aber wenn man das Knie zum Beispiel beim Sport blöd verdreht, vielleicht ist das einem schon mal von euch passiert, dann kann es sein, dass die Kniescheibe aus ihrer Position springt. Und das ist enorm schmerzhaft und man kann überhaupt nicht mehr auftreten, man kann gar nicht mehr laufen. Und wenn die Kniescheibe einmal rausgesprungen ist, dann heißt es, dass die Gefahr auch groß ist, dass es dann wieder passieren kann, weil dann irgendwie die Sehne ein bisschen zu lose geworden ist und so weiter. Und darum tragen einige Sportler, die hier eine Gefahr sehen, dass die Kniescheibe rausspringen könnte, einige Sportler, sie tragen eine Kniebandage. Das ist so eine Art Verband oder wie so ein Strumpfverband. Und der hat einen Ring, genau in der Mitte, einen extra Ring, der genau auf das Kniegelenk gesetzt wird, auf die Kniescheibe. Und dieser Ring soll zusätzlich helfen, dass das Kniegelenk nicht die Kniescheibe nicht aus der notwendigen zentralen Position im Knie fallen kann. Dass sie nicht zu viel Spielraum hat und plötzlich diese wichtige zentrale Position verliert. In unserer Predigtserie durch den Galaterbrief geht es uns nicht um die Anatomie des menschlichen Körpers, aber wenn man so will, um die Anatomie des christlichen Glaubens. Und was Paulus in diesem Brief so deutlich hervorhebt, ist, dass das Evangelium von der Gnade Jesu Christi im Zentrum vor allem anderen stehen muss. Und sobald das Evangelium aus dieser Position herausgerückt wird, kann der christliche Glaube nicht mehr in der rechten Weise ausgeführt werden. Dann läuft alles verkehrt. Dann gibt es keinen richtigen Wandel im Glauben. Dann ist alle Kraft des Glaubens dahin. Paulus klagt darüber, dass das Evangelium Jesu Christi umgekehrt oder verdreht wird durch diese falschen Lehrer, die in den Gemeinden von Galatien wirksam waren. Und wir haben letzten Sonntag betrachtet, wie wichtig das Evangelium ist und warum schon eine kleine Veränderung des Evangeliums ganz katastrophale Folgen hat. Und heute wollen wir uns anschauen, wie wir denn ganz praktisch dafür sorgen können, dass das Evangelium nicht bei uns hier in der Gemeinde und auch nicht bei dir persönlich zu schnell aus diesem Zentrum herausfallen kann. Was gibt es für praktische Dinge, worauf ich achten sollte? Gibt es so eine Art Schutzbandage, die ich irgendwie so draufsetzen kann, um zu kontrollieren, um beizustehen, um irgendwie zu unterstützen, dass das Evangelium der Gnade im Zentrum meines christlichen Glaubens bleibt? Darum habe ich diese Predigt genannt: Schutzmaßnahmen vor Verdrehung. Schutzmaßnahmen vor Verdrehung. Und wir lesen in Galater 1, die Verse 9 bis 12. Galaterbrief, Kapitel 1, Abvers 9. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich noch Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Was kann uns geistlich dienen wie so eine Kniebandage, damit das Evangelium im Zentrum bleibt und damit unser christlicher Glaube geschützt wird und echte Kraft und echte Wirkung hat in unserem Leben? Worauf sollten wir achten? Wie können wir einen Schutzring aufbauen um das Evangelium, damit es nicht aus der richtigen Position herausrutscht, sondern in jeder Lebensphase und bei den verschiedenen äußeren Umständen, in denen wir stehen, immer wieder im Zentrum vor allem anderen steht? Was ist notwendig dafür? Nun, es gibt so einige Gefahren, die kommen unvermittelt, unvermutet. Plötzlich ein Stoß von der Seite, plötzlich irgendwo eine Bewegung, die wir nicht vorhergesehen haben, wo eine Bewegung vielleicht anfängt, man gerät ins Rutschen und am Ende, da wird das Knie verdreht. Und Paulus, er deutet hier so einige Gefahren an und daraus können wir entsprechend auch die Lehren ziehen. Das erste ist, bewahre die Bedeutung biblischer Lehre. Bewahre die Bedeutung biblischer Lehre. Noch einmal Vers 9, wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Die erste wichtige Schutzmaßnahme ist, dass wir uns bewusst machen, wie wichtig und bedeutend gesunde biblische Lehre eigentlich ist in der Gemeinde. Wie wichtig das ist. Paulus macht es hier deutlich, indem er die aufkommenden Lehrer in den Gemeinden sehr ernst richtet. Er sei verflucht. Wir bringen unseren Kindern bei, dieses Wort nicht leichtfertig zu gebrauchen. Ja, wie so manche bei jedem Missgeschick, die so einen Fluch ausrufen. Denn Fluch oder Verfluchung ist ein sehr ernstes Thema. Verflucht sein bedeutet in diesem Zusammenhang, dass etwas dem Gericht Gottes zugeführt wird. Schon im Alten Testament gab es solche götzendienerischen Gegenstände oder Praktiken, von denen heißt es, dass sie unter den Bann stehen. Das bedeutet, sie durften von den Israeliten überhaupt nicht mit in ihr Lager genommen werden oder zu einem anderen Zweck gebraucht werden, sondern Gott hat entschieden, es muss zerstört werden. Es stand unter dem Bann. Verflucht sein bedeutet daher, etwas ist von Gott zur Vernichtung bestimmt. Und Paulus stellt nun diese Verdrehung des Evangeliums mit Götzendienst oder ähnlichen abscheulichen Taten gleich. Aber warum nimmt Paulus das so ernst? Warum geht er nicht etwas lockerer damit um, fragen wir uns vielleicht. Warum gleich so eine heftige Sprache mit einem Fluch? Paulus, sind da die Emotionen mit dir ein bisschen durchgegangen? Das ist doch nicht ein guter, vorbildlicher christliches Verhalten, oder? Nun, hier geht es nicht um nebensächliche Meinungen, sondern um das Evangelium, das echte Herzstück des christlichen Glaubens. Wer hier etwas verrückt, wer hier etwas verdreht, der raubt Gott die Ehre. Im zweiten Kapitel schreibt Paulus, wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Bei dem Evangelium geht es darum, warum Christus gekommen ist, er sein Leben hingegeben hat für uns. Und wir aus Gnade allein, durch Glauben allein gerettet werden können und Vergebung unserer Sünden bekommen. Und wenn jetzt hier jemand das Evangelium verdreht und sagt, naja, also wenn wir uns ein bisschen anstrengen, dann reicht das schon auch, dann raubt es Gott die Ehre für diesen großen Liebesbeweis, den er getan hat in Jesus Christus. Und die ganze Heilsgeschichte, die aufgebaut ist auf diesem Zentrum des Evangeliums. Ja, es geht um Gottes Ehre, aber es geht auch um die einzige Rettung der Menschen. So wie ein Kniegelenk ohne Kniescheibe seine Kraft verliert, so auch der Glaube ohne das Evangelium. Es kann keine Seele in den Himmel führen. Die Kraft des Glaubens hängt an der zentralen Gnade Gottes. Wenn sie aus dieser Position herausgenommen wird, diese Gnade Gottes, dann hat der ganze christliche Glaube keine Kraft mehr. Es gibt nun hauptsächlich zwei Gefahren, wie wir die Bedeutung der biblischen Lehre umgehen können. Die eine ist, eigene menschliche Lehren auf eine Stufe mit den biblischen Lehren zu setzen. So macht es unter anderem die römische Kirche. Sie sagt, ja, Lehre ist uns wichtig und wir als Kirche, als Institution sind aufgefordert, alle anderen falschen Lehren zu verbannen. Auf dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert, da formulierten die Bischöfe allein 32 Flüche nur in Bezug auf die Rechtfertigungslehre. Vor allem gegen die reformatorische Position. Und dafür benutzen sie die Worte von Paulus hier. Er sei verflucht. Doch sie sagen nicht, wie Paulus es sagt, wer anders lehrt, als es von den Aposteln gelehrt wurde oder es im Wort Gottes geschrieben steht, sondern was machen sie? Wer sagt, ein Gottloser werde allein aus Glauben gerechtfertigt? Oder der Glaube sei ein reines Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und der Mensch wirkt nicht mit an seinem Heil. All das verflucht die römische Kirche und hat diese Flüche bis heute nicht aufgehoben. Und es ist fast makaber, es ist tragisch, dass sie hier mit Worten aus dem Galaterbrief genau das verfluchen, was Paulus in diesem Galaterbrief so kräftig hervorhebt und sagt, das muss gelehrt werden. Und wer dem nicht zustimmt, der steht unter Gottes Fluch. Und die römische Kirche, sie verdreht es. Was die römische Kirche also macht, ist, sie setzen ihre eigenen Auslegungen der Bibel mit dem Bibelwort gleich. Und verfluchen alle, die das Wort Gottes anders verstehen oder anders auslegen als sie. Und damit wird die Bedeutung der biblischen Lehre beiseite geschoben. Denn dann gilt mehr die Meinung der Kirche als das Wort Gottes. Es ist nicht unsere Aufgabe, weder als Gemeinde noch als einzelne Christen, andere unter den Bann Gottes zu stellen. Oder unsere Meinung mit dem Wort Gottes gleichzusetzen. So etwas finden wir aber nicht nur in der römischen Kirche, sondern auch in evangelikalen Kreisen. Nicht aufgeschrieben auf einem Konzil, aber in vielen Gemeinden gibt es eine Art ungeschriebenes Gesetz. Wenn eine Frau nicht einen Rock bis zu den Knöcheln trägt, dann kann sie nicht gerettet sein. Wenn ein Mann ab und zu ein Bier am Abend trinkt, oh, dann steht er unter dem Fluch Gottes. Wer sich wagt, in ein Kino zu gehen, oh, der darf sich nicht Christ nennen. Was wird hier gemacht? Es werden eigene Vorlieben, eigene Auslegungen, eigene Anwendungen vielleicht von biblischen Prinzipien, sie werden gleichgesetzt mit dem Wort Gottes. Und ob es ausgesprochen wird oder nur auf andere Weise vermittelt wird, es wird hier ein Fluch ausgesprochen. Aber die Autorität ist nicht das Wort Gottes. Die eigenen Meinungen und Anwendungen, wie ein Christ leben sollte, werden zum Gesetz Gottes erklärt. Und wer dem nicht entspricht, dem wird vermittelt, er kann nicht unter dem Segen Gottes stehen. Und ja, es scheint, sie nehmen Lehre für sehr, sehr wichtig in solchen Gemeinden. Aber es ist wie bei einer Inflation. Wenn ich sage, oh, Geld ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen lasse ich ganz viel Geld drucken, was passiert? Das Geld wird weniger wert. Biblische Lehre verliert ihren Wert, wenn es gleichgesetzt wird mit vielen anderen Lehren und menschlichen Traditionen. Die biblische Lehre wird gleichgesetzt mit persönlichen Vorlieben. Und es ist eine Herabsetzung der biblischen Lehre. Mache einen klaren Unterschied zwischen biblischer Lehre und persönlicher Anwendung. Das ist wichtig. Wer das nicht tut, er verliert das Evangelium aus dem Zentrum. Aber es gibt noch eine andere, mittlerweile noch verbreitetere Art, die Bedeutung der biblischen Lehre zu verlassen, nämlich durch ein erlebnisorientiertes Christentum. In vielen Freikirchen geht es einfach nicht mehr um bestimmte Lehren, um Theologie, sondern darum, Gott zu erleben, spirituelle Erfahrungen zu machen, ein Gefühl zu fördern, dass Gott nahe sei. Und da heißt es dann, Lehre trennt, aber Liebe verbindet. Und sie werfen all diese alten Glaubensfragen und die Errungenschaften, wie sie biblisch zu beantworten sind, sie werfen das alles über Bord. Ach, das interessiert uns gar nicht mehr. Das sind irgendwie solche Hobbys von alten Leuten, die gerne sich mit sowas beschäftigen, aber Bibelverse, sie sind nur noch so ein bisschen besinnliche Anregungen, die ab und zu so hineingestreut werden, damit man sich irgendwie ein bisschen besser fühlen kann. Aber es findet keine Auslegung mehr statt. Keine biblische Argumentation und vor allem gar keine Abgrenzung von Irrlehre oder falschem Glauben. Es geht nicht mehr um die Frage, wie unsere Sünden vergeben werden können, wie der gerechte Gott uns in Gnade begegnen kann, wie wir uns unseres Heils gewiss werden können, sondern nur, wie wir Gott begegnen und er unsere Sorgen oder unsere Probleme des Alltags lösen kann, wie wir uns besser fühlen können und wie Gott uns dabei helfen kann. Und Freunde, das ist sehr verführerisch. Es ist sehr verführerisch, denn diese Leute, sie reden begeistert von Gott. Sie reden so begeistert von Gott und was sie mit ihm erleben, dass man denkt, oh, vielleicht fehlt mir etwas. Vielleicht bin ich viel zu sehr erstarrt in irgendwie einer falschen Tradition. So lebendig, wie sie davon reden, wie sie Gott begegnen. Und sie sind so voller Freude. Und sie sind so freundlich und nett zu allen. Und man denkt, ist das vielleicht das Wahre? Ist das vielleicht das wahre Christentum, das wahre Erleben Gottes? Es gibt nicht mehr diese störenden Grenzen, keine unangenehmen Fragen, keine theologischen Debatten. Jeder darf dabei sein, jeder darf mitmachen. Jeder darf sich seinen Glauben so zurechtzimmern, wie er es gerne möchte, sodass es niemandem ein Anstoß wird. Alles ist erlaubt, außer konsequente biblische Lehre. Und es ist ein entleertes Christentum. Es ist nur noch die äußere Hülle, aber ohne echten Inhalt. Paulus sagt, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Es ist nicht unsere Aufgabe, selbst solche Flüche auszusprechen, aber es ist unsere Aufgabe, Freunde, es ist unsere Aufgabe, diese ernste Beurteilung des Apostels zu bestätigen. Uns dessen gewiss zu sein, da, wo Lehre verdrängt wird, wo Lehre ausgetauscht wird, wo sie nicht mehr dem biblischen Maßstab standhält, da steht ein Fluch Gottes drauf. Das muss uns ernst sein. Und es ist unsere Aufgabe, nicht unsere Meinung so zu erheben wie die biblische Position, aber es ist unsere Aufgabe, die biblische Lehre zu verteidigen und zu sagen, wer das nicht lehrt, der steht unter dem Fluch Gottes. Diese Ernsthaftigkeit müssen wir bewahren. Diese Bedeutung der biblischen Lehre müssen wir bewahren. Ja, wer anders lehrt als in der Bibel, der steht unter Gottes Fluch und nicht unter seinem Segen. Die biblische Lehre ist wichtig und entscheidend und maßgebend. Maßgebend. Wir können die biblische Lehre relativieren, indem wir unsere Meinung hochsetzen auf die gleiche Stufe. Oder wir können sie auch ignorieren, indem wir die biblische Lehre herunterziehen als unnötig und unnütz für die Begegnung mit Gott. Aber das Evangelium wird in seiner zentralen Position nur dann bewahrt, wenn wir die besondere Bedeutung der biblischen Lehre bewahren. Dies ist ein wichtiger Ring, der das Evangelium in der Mitte hält. Und vielleicht denkt man da erstmal nicht daran, ja? Aber dass durch eine Gesetzlichkeit, aber auch eine Gesetzlosigkeit genau das verloren geht, was im Zentrum sein soll, nämlich das Evangelium. Und darum ist diese Ausgewogenheit, dieses rechte Maß, diese klare Abgrenzung von biblischer Lehre und menschlicher Meinung, aber auch dieser klare Maßstab der biblischen Lehre so wichtig. Und darum sind wir alle aufgefordert, die Lehre der Bibel immer besser kennenzulernen, sie zu verstehen. Ich habe schon so oft mit Leuten in Gemeinden gesprochen über falsche Lehre, die in Gemeinde eindringt. Und ich habe viel zu häufig gehört, ja, da kann ich nichts zu sagen, da müssen sich die Theologen mit auseinandersetzen. Davon habe ich keine Ahnung. Klingt plausibel, was du sagst, aber wer bin ich, dass ich dazu etwas sagen könnte? Der Galaterbrief, er wurde nicht an eine theologische Schule geschickt. So als Thesen, als Grundlage für eine theologische Debatte. Dieser Brief wurde an eine Ortsgemeinde geschickt mit Gläubigen, die erst ein paar Jahre, vielleicht nur erst ein Jahr im Glauben standen. Und Paulus verlangt von ihnen, ich möchte, dass ihr unterscheiden lernt, was biblische Lehre ist, was gesunde Lehre ist, was das ist, was die Apostel von Anfang an gelehrt haben und das, was dieser Lehre widerspricht. Und deswegen, wir können das Evangelium nicht im Zentrum halten, wenn wir nicht die biblische Lehre für wichtig halten und sehen, dass es von zwei unterschiedlichen Seiten, fast entgegengesetzten Seiten, die Lehre relativiert werden kann. Wer die Lehre missachtet, sowohl durch Gesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit, der verdreht dem Christentum die Knie. Zweitens, suche Gott in allem zu gefallen. Das heißt hier, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Die zweite Schutzmaßnahme, um das Evangelium in der zentralen Position zu halten, bezieht sich auf unser Herz, auf unsere Einstellung, auf unsere Motive. Und hier scheinen die neuen Lehrer bei den Galatern Paulus einen Vorwurf gemacht zu haben. In dem Sinne, ach, Paulus ist ja durchaus ein geschickter Evangelist. Er kann irgendwie motivieren, er kann so mitreißen, er kann richtig irgendwie was aufbauen, was in die Wege bringen. Aber ihm geht es doch immer nur darum, Erfolg zu haben und sich bei den Menschen beliebt zu machen. Klar, er dachte, das Thema Beschneidung wird für die Männer in Galatien ein unangenehmes Thema sein. Also predigt er einfach nur Gnade, ohne dass es notwendig sei, sich beschneiden zu lassen. Nachdem Paulus nun so deutlich den Fluch ausgesprochen hat, über alle, die ein anderes Evangelium lehren, erklärt er, denkt ihr wirklich, ich versuche bloß, mich bei den Menschen beliebt zu machen? Und nein, es geht darum, was Gott von mir denkt. Das ist mir wichtig. Ja, ich kann hart sein und ernst und klar von dem Gericht Gottes reden und von den schlimmen Konsequenzen sprechen. Damit habe ich kein Problem. Auch wenn das vielleicht bei den Menschen nicht so beliebt ist zu hören. Aber das Evangelium, was ich verkündigt habe, war nicht ein angepasstes Evangelium, sondern eines, von dem ich sicher bin, dass Gott es mir genau so aufgetragen hat. Und Paulus erklärt, wenn es mir wirklich um das Ansehen und um die Beliebtheit von Menschen ginge, dann wäre ich nie Christ geworden. Dann hätte ich ganz andere Wege eingeschlagen, die viel erfolgreicher wären, als ein Christ, als ein Missionar für Jesus zu sein. Aber er sagt, ich bin ein Knecht, ein Sklave von Jesus Christus. Das, was ich tue und das, was ich predige, das tue ich in seinem Auftrag. Und ich will ihm damit dienen und es so ausführen, dass es ihm gefällt und nicht einfach nur den Menschen. Ja, Paulus erklärt hier, dieser Vorwurf gegen ihn stimmt nicht, aber die Gefahr ist echt und sehr verbreitet. Suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Jetzt gibt es solche, die ecken überall an. Sie kommen mit niemandem zurecht, sie liegen mit allen im Streit. Egal ob Christen oder Nicht-Christen, keiner kommt mit ihnen zurecht. Und dann sagen sie, tja, so ist es eben. Ich lasse mich nicht verbiegen, ich suche nicht den Menschen zu gefallen. Ich bin eben ein Knecht Christi, darum werde ich überall gehasst. Und leider sind wir viel zu oft geneigt, unsere eigenen Charakterschwächen und unseren Stolz bloß geistig zu rechtfertigen. Weißt du, warum du gehasst wirst? Weil du dich abscheulich verhältst. Weil du dich ekelhaft benimmst. Und sag nicht, das ist Christus in dir. Sollen Christen nicht danach trachten, anderen Menschen zu gefallen? Ist das ungeistlich, den Gefallen von Menschen zu suchen? Nein, nicht wirklich. Paulus sagt an einer anderen Stelle in Römer 15, Vers 1 und 2, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Nun, wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite sagt Paulus, ich suche gar nicht, Menschen zu gefallen. Und dann sagt er in einem anderen Brief, jeder von euch soll dem Nächsten zu gefallen suchen. Aber die erste Unterscheidung ist wichtig. Ich suche nicht, mir selbst zu gefallen. Das heißt, es gibt mehrere Unterscheidungen hier. Suche ich mir zu gefallen, meinen eigenen Vorteil zu suchen oder den des anderen? Und hier muss es heißen, ich suche das Wohl der anderen. Aber nicht willkürlich, sondern das, was zum Guten dient. Das, was zur Erbauung dient. Das, was zum Glauben hilft. Und dann schreibt Paulus aber in 1. Korinther 10, Vers 31 und bis 33, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Bekannter Vers. Aber hört mal, wie es weitergeht. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Hier zeigt Paulus sogar, es ist wichtig, um Gott zu ehren. Indem wir seine Ehre suchen, dass wir keinen falschen Anstoß für das Evangelium geben, sondern den Menschen helfen sollen, das Evangelium zu verstehen und nicht durch unser Stolz oder unser plumpes Auftreten die Botschaft Gottes verdunkeln. Bestimmt habt ihr alle schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, ich wollte mich mal beschäftigen mit dem Christentum, aber dann habe ich einen Christen kennengelernt und habe gedacht, wenn der Glaube das mit einem Menschen macht. Nein, danke. Paulus war bereit, sich in vielem anzupassen, viel Leid und Beleidigungen auf sich zu nehmen, bloß um nicht unnötig ein Hindernis für den Glauben zu sein. Diese erste Unterscheidung ist ihm so wichtig gewesen. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil, sondern ich bin bereit, den Vorteil des anderen, des Nächsten zum Guten zu suchen. Und das bedeutet, als Christen und Knechte Jesu sollen und müssen wir danach schauen, wie können wir das Evangelium so verkünden, dass die Menschen nicht denken, also wenn das ein Diener Christi ist, dann will ich mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Wir haben hier eine Verantwortung. So ein liebloser, so ein selbstgerechter, so ein stolzer Typ, nein, danke. Vielmehr sollen wir in Sanftmut und Demut unserem Herrn nachfolgen. An dem Guten, was wir tun, sollen die Menschen sehen und den Vater im Himmel dafür preisen. Und sie sehen, oh, das wirkt Gott in ihm? Das muss ein guter Gott sein. Aber wenn es um den Inhalt der Botschaft geht, um das, was gepredigt und verkündigt wird, oder dürfen wir es niemals an dem ausrichten, was dem Menschen gefällt? Und das ist die zweite so wesentliche Unterscheidung, die Paulus hier macht. Geht es um mich oder um den anderen? Und die zweite Unterscheidung ist, passe ich den Inhalt an Menschen an oder an Gott? Wir sollen bereit sein, uns selbst zu verdrehen und Rechte und Vorteile zu opfern. Aber das Evangelium darf niemals verdreht oder Teile davon geopfert werden. Und beides geschieht zur Ehre Gottes, um ihm zu gefallen. Ich kann mich selbst aufopfern und auf vieles verzichten, um den Menschen zu gefallen und es ihm möglichst leicht zu machen, und ich ehre damit Gott. Und gleichzeitig kann ich sagen, von dem, was ich dir verkündige, werde ich nichts relativieren, werde ich nichts wegnehmen, werde es nicht irgendwie so anpassen, dass es dir leichter gefällt, und ich tue es allein zur Ehre Gottes. Versteht ihr diesen Unterschied? In unserem Verhalten, in der Verkündigung muss es uns immer vorrangig darum gehen, was gefällt Gott wirklich? Was wünscht sich Gott von mir? Er ist der Herr, nicht die Menschen, die uns zuhören oder beurteilen. Es geht nicht darum, wie kann ich irgendwie ein erfolgreiches Werbekonzept aufbauen für das Evangelium. Gott gefällt es, wenn wir in Liebe den anderen höher achten als uns selbst und bereit sind, lieber selbst einen Nachteil zu ertragen, als mit jedem im Streit zu liegen oder mit unserem Verhalten ein Hindernis für das Evangelium zu sein. Und es verlästert Gott und es schmäht ihn, wenn wir dann auch noch sagen, wir tun das alles nur, weil wir Christi Knechte sind und die Menschenmeinung uns egal ist. Nein, damit diese Kniescheibe im Zentrum bleibt, muss die Sehne sich strecken, aber nicht der Knochen. Wir müssen uns strecken lassen als Christi Knechte, aber nicht die Botschaft des Evangeliums. Aber wir finden das im Namen des Christentums natürlich sehr häufig, dass die Botschaft angepasst wird, weil man denkt, so wird es leichter für die Menschen, an Jesus zu glauben. Das Evangelium wird zum Beispiel den vorherrschenden wissenschaftlichen Maßstäben angepasst. Es erzählte mir einst ein Mann, dass seine Mutter große Probleme hatte, wirklich an die leibliche Auferstehung Jesu zu glauben. Sie sagte, ja, sie findet ja vieles toll im Christentum, aber dass Jesus auferstanden ist von den Toten, das ist doch töricht. Und dann fand sie eine Gemeinde, wo der Pastor ihr versicherte, sie könne auch Christ sein und getauft werden, ohne an die Auferstehung von Jesus Christus zu glauben. Das waren eben damals noch mystischere Vorstellungen, die heute nicht mehr wissenschaftlich überprüft werden können und nicht mehr so wichtig sind. Und was passiert? Das Evangelium ist völlig verdreht. Oder eine Anpassung der Ethik? Oh nein, Homosexualität ist keine Sünde. Damit ist in der Bibel irgendwas anderes gemeint. Nein, der Maßstab für Sünden ist nicht mehr so, wie die Bibel es sagt. Das ist doch schon längst überholt. Das kommt aus einer anderen Zeit. Nein, die neuen Sünden seien, dass wir Teil sind von sozialer Ungerechtigkeit und Klimanot und dass wir nicht genug tun, um für irgendwelche Minderheiten in der Gesellschaft einzutreten. Aber es geht nicht mehr um persönliche Schuld, die ich habe vor Gott. Und Sünden als das zu bezeichnen, was Gottes gerechten Zorn hervorruft. Warum? Weil das heute akzeptiert ist. Andere Themen sind heute wichtig in der Gesellschaft. Über die spricht und denkt man lieber nach, als über das Gesetz Gottes und über Sünden und diese überkommene Moral. Wer will das schon hören? Also wird das Evangelium angepasst. Oder das Evangelium wird ausgelegt als eine politische Botschaft. Es geht nicht mehr um den Frieden mit Gott, sondern um Frieden in der Welt und politische Verantwortung und Gerechtigkeit und Armenfürsorge und Befreiung. Gefällt das den Menschen? Oh ja. Viel mehr als von dem Zorn Gottes und der Gnade in Christus allein zu hören. Ist das noch das Evangelium? Es ist schon weit abgerückt. Es gibt eine große Anpassung in Bezug auf die Toleranz. Ist Jesus der einzige Weg zum ewigen Leben? Das kann man nicht wissen, sagen dann viele. Gott ist doch barmherzig. Vielleicht nimmt er auch Hindus und Moslems und Gottlose an, wenn sie nur versucht haben, ein gutes Leben zu führen. Wer die Botschaft des Evangeliums verdreht, weil er den Menschen schmeicheln möchte oder meint, eine bessere, aktuellere, schönere Botschaft zu haben, der ist kein Diener von Jesus Christus. Und mehr noch, er kennt Gott nicht. Wie kann Paulus sagen, ich versuche nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott? Und er hat eine Gemeinschaft mit dem Herrn. Und er hat verstanden, wer er ist und was Gott an ihm getan hat. Dass er ihn allein aus Gnade, durch Glauben in Christus gerettet hat, obwohl er, wie er selbst sagt, der größte Sünder war. Das heißt, suche Gott in allem zu gefallen, suche ihn kennenzulernen und wirklich zu schauen, Gott, wie kann ich dich verherrlichen? Wie kann ich dich verherrlichen in der Liebe? Und wie kann ich dich verherrlichen in der Verkündigung? Kennst du diesen Gott? Suchst du ihm zu gefallen? Hast du seine Gnade erfahren? Ist es dir wichtig, was Gott von dir denkt, weil er dir lieb geworden ist? Nun, ein wichtiger weiterer Ring, um diese Kniescheibe in der zentralen Position zu halten, ist: Suche Gott in allem zu gefallen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir zu sehr auf Menschen schauen, dann gerät das Evangelium aus dem Zentrum. Und zuletzt, erkenne die unvergleichliche Grundlage. Vers 11 und 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Es gibt zwei unvergleichliche Besonderheiten, die Paulus hier im Blick auf das Evangelium bestätigt. Das Evangelium ist nicht menschlich, und es ist eine göttliche Offenbarung. Es ist nicht von menschlicher Art. Das bedeutet, es ist nicht von Menschen ausgedacht. Da saßen nicht ein paar kluge Leute zusammen und dachten sich, wie wäre es, wenn wir mal eine ganz andere, eine ganz neue Religion schaffen? Nun, das gab es viel zu häufig in der Geschichte der Menschheit. Aber Paulus sagt, beim Evangelium war es nicht so. Es ist nicht von menschlicher Art. Das Evangelium ist unvergleichlich und einzigartig. Es entstammt nicht irgendwelchen Philosophien oder Ideen von Menschen. Und das merkt man auch daran, dass der Weg zu Gott in seinem Inhalt, wie der Mensch zu Gott kommen kann, nicht so bestimmt ist, wie wir Menschen es natürlicherweise verstehen. Dass wir Menschen schuldig vor Gott sind, aber seinen Segen und seine Hilfe brauchen für unser Leben, nun, das glauben Menschen aus allen Zeiten und allen Kulturen. Überall gibt es irgendwelche Formen der Opferrituale, irgendetwas, was man den Göttern darreichen muss, um Segen zu empfangen. Aber dass der Mensch so vollkommen unfähig ist, dass er sich den Segen Gottes durch seine Werke überhaupt nicht verdienen kann und völlig und allein auf Gottes Gnade angewiesen ist, nun, das ist absolut unmenschlich. Dass Gott selbst Mensch wurde, um anstelle der schuldigen Menschen sein eigenes Leben als Bezahlung für unsere Sünde zu geben, als ein Opfer für unsere Schuld. Oh, das ist für die einen eine schändliche Annahme und für die anderen eine scheinbar absurde Vorstellung. Dass Gott den gekreuzigten und gestorbenen Retter wieder aus den Toten auferweckt hat und dieser Jesus nun herrscht über Himmel und Erde und jeder gerettet wird, der nicht mehr auf sich selbst vertraut, sondern an diesen Jesus Christus glaubt. Oh, das ist so fern von jeder menschlichen religiösen Idee. Das Evangelium ist nicht von menschlicher Art. Denn es erniedrigt den Menschen, der doch so gerne erhöht werden will. Und es zeigt eine unfassbare Verbindung von Gottes Gerechtigkeit und seiner freien Gnade und Barmherzigkeit. Wie Gott beides sein kann, gerecht und voller Liebe und Gnade. Die wichtige Grundlage ist, dass der christliche Glaube nicht menschenerdacht ist oder nach menschlichen Maßstäben und Vorstellungen und menschlichen Denken verläuft. Hast du das verstanden? Haben wir das verstanden? Nun, wir sind vielleicht, viele von uns sind aufgewachsen mit dieser christlichen Lehre. Das war nie etwas Besonderes in dem Sinne, als dass es irgendwie so ein völliges, merkwürdiges Erlebnis war. Von sowas habe ich ja noch nie gehört. Aber genau das sollte bei uns immer wieder aufkommen. Dieses Evangelium ist absolut außerirdisch, unmenschlich. Die liberale Theologie mit ihren verschiedenen Maßnahmen, die Bibel auseinanderzunehmen, sie geht von dem Standpunkt aus, dass die christliche Lehre eine Entwicklung menschlicher Gedanken über Gott bezeugt. Das bedeutet, das, was wir hier in diesem Buch lesen, sind die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, wie sie sich ihre Erlebnisse dann zusammengereimt haben, was sie denken über Gott. Und wisst ihr, was das für einen Unterschied macht? Dann sagen sie, ja, natürlich gibt es lauter Widersprüche in der Bibel. Es sind halt verschiedene Ansätze, verschiedene Vorstellungen im Christentum. Und das hat sich dann irgendwann immer mehr so angepasst und immer durch irgendwelche Streitigkeiten und Diskussionen hat man dann versucht, einen Konsens zu finden. Und diese Entwicklung kann man irgendwie in der Bibel nachvollziehen, sagen sie. Gresham Markin, der Gründer des Westminster Seminary, er hatte einige Semester in Deutschland studiert. Vorher in Princeton. Und er sagte, er ist beinahe vom Glauben abgefallen. Bis er bemerkte, das Christentum der liberalen Theologie, die nirgendwo so stark verbreitet ist wie hier in Deutschland, das Christentum der liberalen Theologie ist so völlig gegensätzlich von dem historischen Christentum, dass es eine ganz andere Religion ist, die sich nur unter den Namen und den Vokabeln des Christentums versteckt. Es ist eine andere Religion. Das Evangelium geht verloren, wenn wir nicht klar verstehen, dass der christliche Glaube kein menschliches Produkt ist. Denn alles, was Menschen beginnen, kann weiterentwickelt werden und gesteigert werden. Nun, das ist die Erfahrung von uns Menschen, oder? Wir haben all diese technologischen Entwicklungen nicht alle in einer Generation, sondern wir profitieren, dass irgendwo mal ein Anfang gab und dann gibt es immer noch kluge Leute, die noch etwas verbessern können, etwas draufsetzen können. Und so ist es eine Entwicklung. Aber in der liberalen Theologie heißt es nun, der christliche Glaube gehört mit zu dieser menschlichen Entwicklung. Und das bedeutet, wir sind aufgefordert, ihn anzupassen, ihn weiterzuentwickeln, Nach bibelkritischer Sicht muss auch das Christentum in jeder Generation neu angepasst weiterentwickelt werden. Und Freunde, das ist so eine Gefahr. Es geht darauf zurück, dass sie meinen, das Christentum und das Evangelium ist eine Idee menschlicher, religiöser Gelehrter, um Lösungen zu schaffen für die Probleme einer damaligen Zeit. Aber Paulus sagt, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht von menschlicher Art. Mein lieber Freund, hast du das begriffen? Hast du die Wichtigkeit, die Bedeutung davon begriffen? Es zeigt sich auch in der Evangelisationspraxis. Das Evangelium ist nicht aufgebaut nach menschlicher Neigung, nach menschlichen Vorstellungen, nach menschlichem Vermögen. Es braucht Gottes gnädiges Eingreifen, damit ein Mensch gerettet werden kann. Das hatten wir letzten Sonntag betrachtet. Charles Finney, er wird manchmal der Vater der modernen Evangelisation genannt, weil er der Ansicht war, man kann Erweckungen und Massenbekehrungen durch systematische Methoden herbeiführen und so die Menschen zu einer Entscheidung für Christus bringen. Finney schreibt in seinem Buch, eine Erweckung ist weder ein Wunder noch in irgendeinem Sinne von einem Wunder abhängig, sie ist ein rein philosophisches Ergebnis des richtigen Gebrauchs der gegebenen Mittel. Benjamin Warfield erklärt, Gott könnte völlig aus Finneys Theologie entfernt werden, ohne ihren Charakter wesentlich zu verändern. Das ist das Ergebnis. Wenn wir das Evangelium, wenn wir nicht verstehen, dass das Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Wir rücken das Evangelium von seiner zentralen Stelle, wenn wir meinen, es wäre menschlich und damit auch nach menschlicher Kraft und Neigung zu vermitteln. Aber es hat doch scheinbar Erfolg. Die Menschen kommen, sie sprechen ein Übergabegebet nach, sie haben lauter Namen auf einer Liste, die sie doch zu Jesus geführt haben. Aber kann es sein, dass tatsächlich nur Menschen Personen geführt haben, aber eben nicht Gott durch seine Gnade? Damit ein Mensch an das Evangelium der Gnade Christi glauben kann, muss Gott mächtig eingreifen, übernatürlich eingreifen. Der Glaube an das Evangelium ist weit mehr als Logik und Philosophie. Und wenn wir meinen, wir könnten durch spektakuläre, durch unterhaltsame oder rein rationale Mittel Menschen zum Glauben gewinnen, dann haben wir das Evangelium schon lange von seiner Stellung gerückt. Als das zentrale Wunder, wie Menschen gerettet werden können, ohne eigenen Verdienst, durch die Gnade in Christus allein. Paulus sagt außerdem, er hat das Evangelium durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen und nicht irgendwo gelernt. Der christliche Glaube ist eine Offenbarung Gottes. Gott selbst hat diese Lehre, diese frohe Botschaft enthüllt oder aufgedeckt. Das, was verborgen war, er hat es sichtbar gemacht. Und was Paulus hier meint, ist nicht bloß, damit jemand glauben kann, braucht es diese innere Offenbarung Gottes, sodass ein Christ wiedergeboren wird und die Gnade Gottes erkennt. Wir hatten das in der Schriftlesung, ja, wo Jesus zu Petrus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern der Vater im Himmel. Aber Paulus, er spricht hier von einer anderen Art der Offenbarung, einer besonderen heilsgeschichtlichen Offenbarung. In Epheser 3, Vers 3 erklärt Paulus, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, ich lese mal in Vers 5 weiter, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Die Enthüllung des Evangeliums, dieses neuen Bundes, das selbst aus den Heiden Menschen allein aus Gnade zu Christus gehören dürfen und gerettet sein können. Diese Offenbarung des Evangeliums ist in einer besonderen Weise die Aufgabe der Apostel gewesen. Und Paulus bestätigt hier, das Evangelium wurde ihm direkt von Gott übermittelt, weil er zu den auserwählten Boten und Zeugen gehört, die diese Offenbarung Gottes als Grundlage und Fundament des christlichen Glaubens bestätigen sollen. Aber Paulus selbst sagt in Vers 8, wenn ich jetzt selbst diese Botschaft nachträglich noch ändere oder sogar ein Engel aus dem Himmel etwas anderes lehrt, der sei verflucht. Das Evangelium, der Inhalt des christlichen Glaubens, ist nicht menschlich, sondern göttlich und ist grundlegend und abgeschlossen geoffenbart. Darum geht es ihm hier. Das war die einzigartige und zeitlich begrenzte Aufgabe der Apostel. Hier in der Fülle der Zeit, es hat Gott Christus gesandt und er hat die Apostel berufen, dieses Evangelium nun ein für alle Mal zu enthüllen. Und ihre Predigt, die Lehre der Apostel, ist die Grundlage, auf die die Gemeinde aufgebaut sein soll. Das Evangelium, der Inhalt des christlichen Glaubens, ist nicht menschlich, sondern göttlich und grundlegend. Heute wird in einigen charismatischen Gemeinden zwar ständig bestätigt, dass Gott ja durch Offenbarungen spricht, aber sie verleugnen in der Praxis schnell die endgültige Grundlage der Offenbarung des Evangeliums. Keine neuen Visionen, keine Eindrücke oder vermeintlichen Offenbarungen dürfen das auch nur im geringsten Maße verändern, was Christus durch seine Apostel autoritativ geoffenbart hat. Selbst wenn ein Engel vom Himmel erscheinen sollte und etwas anderes lehrt, Paulus sagt, er sei verflucht. Wer glaubt, Gott offenbart immer wieder etwas Neues, der macht sich nicht mehr die Mühe, das alte Wort zu gebrauchen und die grundlegende Lehre zu studieren, sondern er sucht nach täglich frischer Erkenntnis. Damit aber das Evangelium im Zentrum bleibt, erkenne die unvergleichliche Natur und grundlegende Offenbarung der christlichen Botschaft. Das Evangelium darf nicht angepasst werden, weder durch bibelkritische, rationale Gedanken der liberalen Theologie, aber auch nicht durch schwärmerische Überlagerungen aus charismatischen Bewegungen. Das Evangelium darf nicht umgedeutet oder angepasst werden. Und hier haben wir also drei Schutzmaßnahmen, die wir wie einen Ring um das Evangelium setzen, damit dieses im Zentrum bleibt, bei jeder Bewegung, bei jeden Umständen, in jeder Situation. Die Bedeutung der biblischen Lehre und dass wir Gott in allem zu gefallen suchen und dass wir den unvergleichlichen Charakter der Evangeliumsbotschaft erkennen und bewahren. Möge der Herr in unserer Mitte und in einem jeden Herzen das Evangelium im Zentrum behalten. Ich schließe mit dem Aufruf aus Jesaja 35, Vers 3. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dazu segne uns Gott. Amen.